Der Spreewald ist vor rund 20.000 Jahren in der letzten Eiszeit entstanden. Er ist Teil des Baruther Urstromtals, das früher ein gewaltiger Fluss gewesen sein muss und sich in der Folge völlig bewaldete, wie Arnulf Weingart, der Leiter der Außenstelle Schleppzig des UNESCO-Biosphärenreservats, erzählt. Das Dorf Schleppzig liegt im nördlichen Teil des Naturschutzgebietes zu Berlin hin, im Unterspreewald. Lübbenau, die heimliche Hauptstadt des Spreewaldes und Hochburg des Kahnfahrttourismus, befindet sich im südlichen Teil, im Oberspreewald. Das große Binnendelta der Spree, die sich hier in ein Netz von kleinen Fließen zerteilt, wurde ab dem 12. Jahrhundert besiedelt. Von Slawen, von ihnen stammen die heute noch vor allem im Südspreewald lebenden Sorben mit ihrer eigenen Sprache ab und Germanen gleichermaßen. Arnulf Weingart.
Die Siedler haben die höheren Kuppen oder auch Kaupen genannt im Spreewald besiedelt. Da haben sie ihre Häuser gebaut, ringsherum haben sie Fischfang betrieben. Später kam dann Wiesennutzung dazu, dann wurden Mühlenstau angelegt. Und es gab auch Streitereien im Spreewald um Landnutzung.
Wie Sie hören, berlinert der gebürtige Spreewälder Weingart. Er sagt se statt sie, Fischfang statt Fischfang, angelegt statt angelegt. Der Jargon, also die Mundart der Berliner, hat sich seit den Zeiten des Kaiserreiches, als Berlin rasch zu einer riesigen Metropole wuchs, in der gesamten umliegenden Region Brandenburg ausgebreitet. Kaupen werden die Sandaufschwemmungen genannt, weil sie in diesem Wald aus Wasser wie eine kleine Kuppe herausragen. Im Deutschen spricht man ja auch von einer Bergkuppe. Doch lassen wir den Naturschützer weitererzählen.
Wasser gab es genug, aber wir wissen ganz genau, dass es erheblichen Streit um Waldnutzung gab, und zwar einmal im Raum Lübben-Alzauche-Lübbenau. Da gibt es den sogenannten Irrtumkanal, den findet man heute noch, wo sich also die Menschen nicht sicher waren, zu wem es gehört hat. Am Ende war es dann doch Alzauche und nicht Lübbenau. Und genauso gibt es hier im Unterspreewald in Kriegbusch, in dem es jahrelang Streit gab zwischen den Herren von Lübben und denen von Krausnick. Auch in der Zeit, als dann Krausnick praktisch schon preußisch war und Lübben sächsisch.
In früheren Jahrhunderten war der Spreewald politisch geteilt und gehörte südlich teils zum Königreich Sachsen, nördlich teils zum Königreich Preußen mit der Hauptstadt Berlin. Bis zum 19. Jahrhundert nahm die Landwirtschaft immer mehr zu und der Waldanteil dementsprechend ab. Heute ist es auch dank der Naturschützer wieder umgekehrt. Der Tourismus übernimmt zum Teil die Stelle der Landwirtschaft als Verdienstmöglichkeit. Der Spreewald wird oft auch als Auenwald bezeichnet.
Ein Auenwald, das ist ein Wald, der mehr oder weniger regelmäßig noch vom Wasser überflutet wird, gliedert sich dann in eine Weichholzaue, die also ständig überflutet wird, eine Hartholzaue, die nur unregelmäßig selten überflutet wird. Das meiste hier im Raum Schleppzig ist Hartholzaue. Währenddessen im Oberspreewald haben wir etwas größere Flächen, die in Richtung Weichholzaue tendieren. Der Wald wird in großen Teilen bewirtschaftet, wurde sehr intensiv bewirtschaftet zu DDR-Zeiten, in dem diese Rabattenkulturen mit riesigen Baggern durchgeführt wurden. Da wurde praktisch das Unterste zu oben gekehrt.
Das Unterste zu Oberst kehren ist eine beliebte Redensart, wenn man alles gründlichst durchsucht, um etwas zu finden. Hier ist es aber im wirklichen Sinne des Wortes gemeint. Die unterliegende Kiesschicht wurde nämlich auf die obere Torfschicht des Bodens gedreht.
Man kann sich gut vorstellen, dass das nicht besonders gesund für den Boden war. Ziel der UNESCO-Naturschützer ist es, den Anteil der Totalreserve im Spreewald, in der kein menschlicher Eingriff mehr vorgenommen werden darf, von jetzt 2% auf 3% zu erhöhen und damit den gesetzlich geforderten Ansprüchen zu genügen. 1991 wurde der Spreewald aufgrund seiner Einzigartigkeit in die Weltliste der UNESCO aufgenommen. Sein wichtigstes Element ist natürlich das Wasser und das wichtigste Fortbewegungsmittel seit Jahrhunderten ist der Kahn. Fahrten durch die stillen Gewässer sind das Hauptvergnügen der jährlich 1,5 Millionen Tagesbesucher des Spreewaldes. Selbstverständlich kann Weingart wie die meisten Spreewälder einen Kahn lenken.
Na, hier der Kahn, der wird bewegt, indem man eine lange, manche sagen dazu Starkstange, wir sagen natürlich dazu Rudel, das ist ungefähr 4,50 Meter lang, je nachdem wie tief die Gewässer sind, wo man langfährt, immer an der linken Bordwand, also ich starke links, manche starken auch rechts, indem der Kahn nach vorne gedrückt wird, nicht so schwänzelnd, wie sie es in Venedig machen mit den Gondeln, sondern hier wird es abgestemmt, gibt auch Landschaften in Polen und Russland, wo sie auch die Kähne so bewegen und die sagen den Stocherkahn dazu.
Stochern kann man unfeinerweise in den Zähnen mit einem Zahnstocher. Aber einen ganzen Stocherkahn zu haben, ist doch etwas ungewöhnlich. Und diesen noch dazu mit einem Rudel vorwärts zu bringen. Normalerweise spricht man zum Beispiel von einem Rudel Wölfe. Das ist eine kleine Gemeinschaft von wilden Tieren. Mit dem Schwänzeln hat Weingart eine schöne und treffende Umschreibung für das schlingernde Fortbewegen der italienischen Gondeln gefunden.
Der Spreewald mit seiner naturbelassenen Umgebung einerseits und der von Menschen geschaffenen Kulturlandschaft andererseits bietet einen ungeahnten Reichtum an Fauna und Flora. Darunter sind 830 Schmetterlingsarten, 113 Muschel- und Schneckensorten und 138 Brutvogelspezies wie Seeadler, Kranich, Wachtelkönig, der seltene Schwarzstorch und natürlich das Wappentier der Feuchtregion.
Ja, das ist natürlich der Weißstorch. Der hat im Spreewald definitiv seit 1990 zugenommen und hat jetzt eine Bestandsdichte, die also zumindest seit 1965, in dem die regelmäßigen Zählungen im Spreewald anfingen, nicht mehr bekannt waren. Wir haben jetzt über 100 Brutpaare jedes Jahr.
Die Störche finden hier ein Paradies vor. Sie ernähren sich und ihre 2 bis 3 Kleinen mit frischen Fröschen aus den Feuchtwiesen und kleinen Fischen aus dem jetzt wieder sauberen Wasser.
Mit dem Ende der DDR kam auch weitgehend das Ende des Braunkohletagebaus und der damit fast filterlosen Kraftwerke, die Luft, Wasser und Erde verschmutzten. Pflanzen- und Tierwelt haben sich dadurch enorm erholt und der Reservatsleiter Weingart ist nicht mehr wie früher 6 Wochen im Winter von Atemwegserkrankungen geplagt.
Und Meister Adebar, wie bei uns der Storch auch manchmal genannt wird, stolziert, um seinem Namen Ehre zu machen, wie ein Storch im Salat mit seinen langen roten Beinen durch das saftige Grün der feuchten Landschaft. Auch Menschen können herumstolzieren wie ein Storch im Salat. Wir sagen das, wenn einer steif und stachsig durch die Gegend läuft. Der Storch ist auch noch für andere deutsche Redewendungen gut.
Manche Frauen werden auch angeblich vom Storch gebissen. Und dann gibt es noch so einen Spruch, was macht der Fährmann im Winter? Das, was der Storch im Sommer nicht geschafft hat.
Wenn eine Frau vom Storch gebissen bzw. der Klapperstorch sie ins Bein gebissen hat, bekommt sie ein Baby. Der Storch bringt Kindersegen und gilt damit auch als Glücksbringer. Er baut seine wagenradgroßen Nester auf Schornsteinen und Kirchtürmen. Klapperstorch, sagt man, weil die Vögel beim Zusammenschlagen ihrer langen Schnäbel ein klapperndes Geräusch verursachen.
Ein großes Problem für das Naturschutzgebiet ist der Wegfall des zu DDR-Zeiten massiv aus dem Braunkohletagebau in die Spree gepumpten Wassers. Es handelte sich dabei um die sogenannten Sümpfungswässer, wie der Fachausdruck lautet. Daher trocknen in heißen Sommern jetzt einige Fließe manchmal, wie hier in Schleppzig sogar aus, und die Kähne liegen auf dem morastigen Flussbett. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis sich der Wasserhaushalt durch Renaturierungsmaßnahmen und ein neues Schleusensystem am Oberlauf der Spree normalisiert. Doch im Frühjahr fließt und rauscht es noch kräftig.
Was hier rauscht, das ist eigentlich Wehr und Mühle Schleppzig. Das ganze System, was wir hier sehen, oder der Gebäudekomplex, das ist ja eine alte Öl-, Getreide- und Schneidemühle. Hier wurde natürlich Leinöl gemacht. Was macht den Spreewald stark? Knödel und Quark, nicht? Und Leinöl. Die sagen hier Knödel zu Kartoffeln.
Knödel ist normalerweise der süddeutsche Begriff für Klöße. Im Norddeutschen isst man Klöße entweder halb und halb, halb aus rohen Kartoffeln geschabt, halb aus Mehl oder aus Kartoffel- bzw. Weizenmehl. Quark nennt man in der Berlin-Brandenburger Region den Weißkäse oder auch Schichtkäse. Das entspricht ungefähr dem österreichischen Topfen und ist verwandt mit dem italienischen Ricotta oder dem englischen Cottage Cheese. Quatsch bedeutet so viel wie Unsinn, Blödsinn. Im Berliner Raum sagt man oft auch Quark stattdessen. Das würde natürlich nie ein Spreewälder sagen, verehrt er doch seine Leibspeise dazu viel zu sehr, wie Mutter Morgenstern weiß.
Wir sind nun nach Lübben weitergefahren, das direkt im Zentrum des Biosphärenreservates liegt, an der Grenze vom Unter- zum Oberspreewald. Maja Morgenstern treffen wir am Kahn-Fährhafen. Sie ist sorbischer Herkunft und ein echtes Spreewälder Original.
Bei uns sagen wir, was macht den Spreewälder stark? Kartoffeln, Leinöl und Quark. Und wisst ihr, bei uns, da war der Flachsanbau und die Leineweberei eine jahrhundertelange Tradition. Die Lübbenauschen waren im 18. Jahrhundert 2000 Einwohner, davon 365 Leineweber. So war das Verhältnis im ganzen Spreewald. Und nur weben wir und spinnen wir, na spinnen tun wir auch noch ein bisschen, aber nicht mehr mit der Hand, nicht wahr?
Spinnen tun wir auch noch ein bisschen, meint Mutter Morgenstern selbstkritisch. Sie meint damit die Spreewälder und nicht nur die Lübbenauer. Die Lübbenauschen ist eine ältere deutsche Sprachform, sind nicht ganz richtig im Kopf oder sie sind ein bisschen verrückt.
Nur weben wir und spinnen wir mit dem mechanischen Webstuhl, als das denn aufkam, nicht mehr mit der Hand. Aber unsere Verzehrsgewohnheiten mit Leinöl sind eben geblieben. Und das Leinöl, na, das wisst ihr ja, nicht wahr? Oben auf der Flachspflanze haben wir dann die kleinen Knötchen und darin befindet sich der Leinsamen. Und daraus wird das gute, frische Leinöl gepresst. Das schmeckt so wunderbar, so fast so ein bisschen wie Walnuss. Und dann gießt es über den Quark oder gießt es an Gurkensalat oder du tunkst ganz einfach mit Brötchen und Zucker.
Die Heimatkundlerin spricht Spreewälder Mundart, allerdings mit leichtem sorbischen Einschlag. Daher also, der mechanische Webstuhl kam uff, statt er kam auf und das Brötchen wird bei ihr zum Brätchen mit schön rollendem R.
Geradezu das Synonym für Spreewälder Spezialitäten ist die Gurke.
Ich hatte Juni 91 begonnen mit Spreewaldpuppen, Souvenirs, Karten und so weiter. Und ich habe mir gedacht, Manometer, da muss auch eine Gurke rein. Also kaufte ich eingeweckte Gurken. Und was soll ich sagen? Die Leute wollten alle probieren.
Manometer, sagt Jürgen Paule. Ein Ausdruck des Erstaunens, der Verwunderung. Hier unterstützend angewendet nach dem Motto, ich muss mir noch was einfallen lassen. Jürgen Paule, also Gurken Paul, G wird hier zu J, an den Namen wird nach Berliner Art ein E angehängt, heißt eigentlich Norbert Paul.
Der gebürtige Berliner war ehemals Boxer. Die Liebe zu einer Spreewälder Schönheit führte ihn nach Lübben. Als er in der Wendezeit seinen Arbeitsplatz im dortigen Stahlwerk verlor, machte er sich selbstständig und verkaufte nun am Lübbener Kahnhafen mit Leib und Seele Gurken vom Fass.
Die urische Gurke, das ist eigentlich die saure Gurke. Wir haben jetzt die Gewürzgurke, die Senfgurke dazu bekommen. Gerade nach der Wende kamen die Knoblauch- und die Pfeffergurke dazu.
Die saure Gurke ist also die Urform der Spreewälder Gurken. Urisch ist so eine Jürgen-Paulsche Sonderform von urig, original, originell. Berliner lieben es, eigene Wortschöpfungen zu entwickeln.
Eins wollten wir ja schon immer wissen. Wann und was ist denn nun die saure Gurkenzeit? Schließlich sind wir hier im Land der sauren Gurken. Paule versucht zu erklären. Zwei Fährleute mischen sich ein.
Heute kann man nicht sagen, saure Gurkenzeit, wenn eben keine Gäste da sind. Die Kranfährleute gucken in die Sonne. Ja, der Jürgen Paul ist mit dazu.
In die Sonne gucken ist wie dumm aus der Wäsche schauen. Man hat keine Arbeit und weiß nicht, was man mit sich anfangen soll, was man tun soll.
Kann natürlich sein, dass das so ein klein bisschen mit zusammenhängt mit der Erntezeit. Wenn die Erntezeit durch ist, sagt man, jetzt haben wir die saure Gurkenzeit. Da haben wir keine Arbeit mehr. Da kann der Begriff herkommen.
Als saure Gurkenzeit bezeichnet man die politisch und geschäftlich meist ruhige Hochsommerzeit, in der nichts los ist.
Bei uns zu Hause im Spreewald, ja, da ist es wunderschön. Da sind nicht nur die Mädchen schön, das werden Sie ja sehen. Drum, liebe Freunde, fern und nah, seht euch mal bei uns um.